Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Handelsblatt Crime. Sie haben es ja wahrscheinlich in den Nachrichten schon gehört. Heute beginnt der Prozess gegen Christian Olearius. Das ist nicht irgendein Banker, sondern der ehemalige Chef der Hamburger Privatbank MM Warburg. Er war Vorstandsvorsitzender und später auch Aufsichtsrat und Gesellschafter. Und nun ist er im Mittelpunkt des Cum-Ex-Prozesses. Cum-Ex, da haben Sie wahrscheinlich schon einiges bei uns im Podcast zugehört, ist ein Trick, bei dem Aktien im Kreis gehandelt werden und man sich Kapitalertragssteuern zweimal hat ausbezahlen lassen. Das ist mittlerweile klar, ist illegal, das ist Steuerhinterziehung und genau das wird Olearius nun vorgeworfen. Er soll sich der besonders schweren Steuerhinterziehung in 14 Fällen schuldig gemacht haben. Wir schauen uns den Prozess natürlich genau an und sind auch vor Ort. Ich spreche gleich dazu mit René Bender, meinem Kollegen aus dem Investigativteam. Mein Name ist Ina Karabas. In diesem Podcast sprechen wir normalerweise alle zwei Wochen über die spannendsten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Und nun schalten wir rüber nach Bonn zu René Bender. Hallo René.
Hallo Ina, grüß dich.
René, lass uns kurz einmal da anfangen, wo ihr gerade seid. Ihr seid im Bonner Landgericht. Ich habe es gerade gesagt, Hamburger Privatbank. Warum ist der jetzt in Bonn?
Ja, es geht um zu Unrecht erstattete Steuern, mutmaßlich zu Unrecht erstattete Steuern. Und da kommt das Bundeszentralamt für Steuern ins Spiel, das die Steuern ursprünglich erstattet hatte. Und dessen Sitz ist, wie gesagt, Bonn. Und damit ist dann die Staatsanwaltschaft Köln zuständig für das Verfahren und hat eben ermittelt und dann eben auch Anklage erhoben. Und deswegen findet das Ganze hier in Bonn statt.
Mhm. Den Bonner Land oder das Bonner Landgericht, den kennt ja der ein oder andere Hörer vielleicht schon. Denn da wurde ja auch das Urteil gegen Hanno Berger gefällt. Das ist der so ein bisschen als Strippenzieher hinter dem Cum-Ex-Skandal auch gilt. Wer sich da nochmal genau reinhören möchte, da gibt es einige Folgen zu bei uns im Podcast. Lass uns über Christian Olearius sprechen. Was ist das für ein Typ? Wer ist das? Ich hatte es schon gesagt, er war natürlich Chef dieser wirklich etablierten Hamburger Privatbank.
Ja, Christian Olearius, inzwischen 81 Jahre alt, hat so ein bisschen was von einem hanseatischen Kaufmann, sehr sicheres Auftreten. Sieht, könnte ein Rentner sein, wenn man ihn so sieht, mit seinem schneeweißen Haar, heute blauer Anzug, wie der gemütliche Opa von nebenan. Hattest du schon gesagt, lange Zeit Vorstandschef der MM Warburg, hat die Geschicke der Bank drei Jahrzehnte lang letztlich bestimmt und war eben dann auch in diese Geschäfte laut Anklage der Staatsanwaltschaft involviert und hat einen gemeinsamen Tatplan mit anderem verfolgt, der Staatsanwaltschaft zufolge unter anderem eben mit Hanno Berger. Und dann soll es zu dieser hohen Steuerhinterziehung gekommen sein.
Über wie viel Geld sprechen wir?
Wir sprechen über 276 Millionen, die hinterzogen worden sind, mutmaßlich. Und es sollen insgesamt über 400 Millionen gewesen sein, bei denen man es versucht hat. Also bei 168 Millionen Euro soll es beim Versuch der Steuerhinterziehung geblieben sein.
Mhm. Und Olearius sagt wahrscheinlich natürlich dazu, ist keine Steuerhinterziehung gewesen.
Olearius sagt dazu, dass er davon nicht informiert war und bestreitet die Vorwürfe. Ich glaube, dass es insgesamt eine Steuerhinterziehung war, das ist gar nicht mehr so streitig. Das ist ja von diversen Gerichten inzwischen schon festgestellt und festgehalten worden. Aber es geht eben darum, was wusste Olearius von diesen Geschäften?
Was genau sagt denn die Anklage? Da sind ja heute Morgen die Anklagen verlesen worden.
Ja, die Anklage wird sogar noch verlesen. Man ist noch gar nicht fertig. Jetzt ist gerade Mittagspause und am Nachmittag geht's weiter. Also im Kern sagt die Anklage, es wurden über viele Jahre eben Steuern hinterzogen und Olearius wusste im Kern darüber Bescheid und hat mit anderen gemeinsam den Tatplan verfolgt.
Gemeinsam mit anderen, da kommt Hanno Berger ins Spiel, aber auch ein durchaus bekannter anderer Name, und zwar der des Bundeskanzlers Olaf Scholz.
Ja, dem Bundeskanzler, dem aktuellen, dem wirft man keine Steuerhinterziehung vorher. Er ist noch nicht mal beschuldigt. Aber sein Name kam hier ins Spiel, weil sein Name festgehalten war in Tagebüchern von Christian Olearius. Und zwar, es ging darum, dass die Hamburger Finanzverwaltung Steuern zurückgefordert hat. Und damit war man bei Warburg nicht einverstanden. Man hat halt versucht, das Ganze zu verhindern und alle möglichen Kanäle anzuzapfen, wo denn vielleicht noch was geht, um das zu verhindern. Und dann hat Herr Olearius auch das Gespräch mit Olaf Scholz gesucht. Damals erster Bürgermeister von Hamburg. Und darüber hat er auch in sein Tagebuch Notizen gemacht.
Mhm. Diese Tagebücher, das kann man auch wiederum bei uns im Podcast nachhören, in einer Folge zu Christian Olearius, sind dann gefunden worden und dienen wahrscheinlich der Anklage natürlich als Stütze, muss man sagen, eben für ihre Anklage. Sag mal, die Tatsache, dass Olaf Scholz Name da gefallen ist oder auch immer wieder fällt, ist das der Grund, warum gerade dieser Prozess so viel Aufsehen erregt? Beschreib mal, was da los ist.
Das ist wahrscheinlich mit ein Grund dafür. Also kommen verschiedene Dinge zusammen. Einmal, dass eben Christian Olearius ist ein Name und die MM Warburg, eine der traditionsreichsten Banken Deutschlands, ist eben auch ein Name. Dann haben wir gewaltige Summen, haben es eben schon gesagt, über 270 Millionen Euro Steuern, die mutmaßlich hinterzogen wurden. Und dann haben wir eben hier diese politische Komponente, die natürlich dadurch noch interessanter geworden ist, dass Olaf Scholz inzwischen Bundeskanzler ist.
Es ist wahrscheinlich relativ voll jetzt vor Gericht, oder?
Ja, also sagen wir so, heute die Zuschauerbänke sind voll besetzt, sind wenige Plätze nur frei und es war ein großer Auflauf auch an Kamerateams. Heute Morgen, als Herr Olearius pünktlich um 10 den Saal betreten hat, begleitet von gleich 4 Verteidigern, die haben ihn dann so ein bisschen umringt. Er stand dann da, hat relativ lässig sich auf der Stuhllehne abgestützt und hat die ganze Szenerie beobachtet und hat sich zumindest da eigentlich fast nichts anmerken lassen. Wobei, das ist natürlich für ihn eine sehr, sehr ungewohnte Szenerie. Das ist er natürlich als ehemaliger Vorstandschef der Bank nicht gewohnt, ne? dass er auf der Anklagebank Platz nehmen muss.
Mhm. Im Zuschauerraum sitzt auch ein Mann, den der geneigte Handelsblatt Wirecard Zuhörer oder Zuhörerin auch schon kennen, und zwar Fabio Di Masi. Fabio Di Masi hat sich nicht nur im Wirecard-Prozess bzw. in der Aufklärung sehr umgetan, sondern jetzt auch im Cum-Ex-Prozess, und den habt ihr getroffen.
Das ist richtig. Den haben wir kurz vor Prozessbeginn heute Morgen gesprochen. Fabio Di Masi, ehemaliger Abgeordneter der Linken im Bundestag, Finanzexperte, du hast schon gesagt, sehr rührig. In Sachen Wirecard, und er hat auch seit Jahren eben Cum-Ex auf dem Schirm und beobachtet und begleitet das kritisch. Und den haben wir kurz vor Prozessbeginn kurz angesprochen und mit ihm uns ein bisschen unterhalten.
Und auch bei dem Gespräch ging es natürlich unter anderem um Olaf Scholz. Das war ihm ein Anliegen, das ist deutlich zu hören. Hören wir mal rein.
Hallo Herr Di Masi, grüße Sie, schön, dass Sie Zeit finden. Ja, einmal die Frage, welchen Stellenwert messen Sie dem Prozess heute bei?
Der Prozess hat eine enorme Bedeutung, weil wir jetzt hier über die oberste Etage aus den Banken sprechen. Also nicht mehr irgendwelche einfachen Angestellten, sondern ehemaligen Gesellschafter der Warburg Bank, der auch mit seinem Privatvermögen ja mit in Haftung ging für die Bank und auch für diese Geschäfte. Und natürlich geht es hier auch um den Elefant im Raum, und das ist der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz, der 27 Mal in der Anklageschrift erwähnt wird.
Ja, Herr Di Masi, Sie haben es gesagt, 27 Mal fällt der Name Olaf Scholz in der Anklageschrift. Es geht um Treffen zwischen Herrn Olearius und Herrn Scholz, wo Herr Scholz heute sagt, er könne sich an die nicht erinnern, wo man Herrn Olearius vorwirft, Einfluss genommen zu haben eben auf die Politik, dass die Finanzverwaltung auf die Rückzahlung von zu Unrecht erwirkten Dividendenerträgen verzichten soll. Wie bewerten Sie die Rolle von Herrn Scholz? Sie haben auch Strafanzeige gestellt.
Also die Rolle von Olaf Scholz ist aus meiner Sicht sehr klar. Denn er hat ja mal gesagt, nach seiner Meinung seien Cum-Ex-Geschäfte schon immer eine Schweinerei gewesen. Wenn das so war, dann hätte ja ein Treffen gereicht, um das Herrn Olearis zu sagen. Zu sagen, wend dich bitte an das Finanzamt, ich kann dir da als Politiker nicht helfen. Das hat er aber offenbar nicht gemacht. Er hat auch aktiv zum Telefonhörer gegriffen, Herrn Olearis aufgefordert, ein Protestschreiben, das im Finanzamt schon vorlag, an seinen Finanzsenator zu geben und hat selber später gesagt, er hätte das Schreiben ja persönlich nicht in die Finanzverwaltung gereicht, weil das hätte man als Einflussnahme interpretiert. Aber offenbar hat ja sein Finanzsenator das Schreiben in die Finanzverwaltung mit seinen Anmerkungen gereicht. Also das ist sehr widersprüchlich, was er da vorträgt. Und die Treffen, die hat er ja immer nur eingeräumt, wenn er mit Belegen konfrontiert wurde. Ich habe ihn selber am 4. März 2020 im Deutschen Bundestag als allererste Frage gefragt, gab es weitere Treffen mit Herrn Olearis? Er hat sie zweimal in zwei Befragungen nicht eingeräumt. Und drittens, er hat eines dieser Treffen aus einem Kalender heraus bestätigt im Februar 2020. Später kam raus, es gab diesen Kalendereintrag gar nicht. Das hat er selbst ausgesagt im Untersuchungsausschuss. Ich kann mich ja nicht an ein Treffen nicht erinnern und es dennoch bestätigen, wenn ich keine Aufzeichnung darüber habe. Das heißt, diese Erinnerungslücke ist denklogisch unmöglich.
Jetzt hat es ja Herrn Scholz bislang noch nicht so stark geschadet. Würden Sie den Eindruck teilen?
Ja, und zwar, weil es natürlich auch noch andere Themen gibt in der Bevölkerung. Vielleicht auch, weil sich seine Mitbewerber nicht immer so geschickt angestellt haben. Das ist sozusagen Sache der Wählerinnen und Wähler, sowas zu entscheiden. Aber ich glaube trotzdem, dass es ganz wichtig ist, dass auch ein amtierender Bundeskanzler nicht einfach durchkommt mit seiner Erinnerungslücke. Also so ein Bankier hätte vor Gericht mit einer solchen Erinnerungslücke einige Probleme. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig auch für das Rechtsempfinden der Bevölkerung. Und wenn wir ein starker Rechtsstaat sein wollen und das auch sind, dann heißt das, ohne Ansehen auf Amt und Person müssen alle zur Verantwortung gezogen werden.
Besten Dank.
Ja, was ist natürlich interessant, was da auf jeden Fall bei rauskommen wird. Und ich glaube, auch Fabio Di Masi wird es natürlich weiter sehr intensiv beobachten. Jemand anders, der dabei ist und auch einen Namen hat, den viele kennen, ist Peter Gauweiler. Peter Gauweiler ist der Anwalt von Christian Olearis und ja nicht nur als ehemaliger Politiker, sondern auch als Anwalt bekannt. Beschreib den mal bitte, René.
Ja, Peter Gauweiler ist, glaube ich, als Anwalt sowas, was man einen harten Hund nennt. Sehr, sehr durchsetzungsstark, kann sehr polterig werden und bekannt ist er unter anderem ja dadurch, dass er für die Erben von Leo Kirch eine unfassbare Summe rausgeholt hat gegen die Deutsche Bank. Wir erinnern uns, der damalige Deutsche Bank-Vorstandschef hat die Kreditwürdigkeit von Leo Kirch in Frage gestellt. Und Kirch hat später gesagt, dadurch ist mein Konzern in die Pleite gerutscht. Peter Gauweiler ist eben dagegen vorgegangen und hat gekämpft. Und keiner hat dem Ganzen letztlich große Aussicht auf Erfolg beigemessen oder zumindest die meisten nicht. Aber Gauweiler hat sich am Ende durchgesetzt und hat eine riesige Summe für die Erben Leo Kirchs erkämpft.
Und wahrscheinlich mit Erfolgen wie diesem im Hintergrund geht Gauweiler wahrscheinlich davon aus, dass er viel für Olearis rausholen kann, oder?
Ja, so richtig klar ist das ehrlich gesagt noch nicht ganz geworden, welche Verteidigungsstrategie die denn fahren werden, die Anwälte von Christian Olearis. Aber es ist eine ganz klar konfrontative Verteidigung. Also hier geht es nicht in die Richtung, hier Geständnis oder Teilgeständnis, um nur womöglich mildere Strafe zu bekommen, sondern die Linie ist ganz klar, zu sagen, Olearis ist unschuldig, er wusste nicht von den Transaktionen, er ist sich keines schuldhaften Verhaltens bewusst. Bis jetzt hat man noch kein Statement gehört von Gauweiler und auch nicht von den anderen Anwälten, vielleicht kommt das später noch. Als es eben in die Mittagspause ging, haben wir natürlich versucht, ranzukommen an sowohl an Christian Olearis als auch an Peter Gauweiler, aber beschützt von der Pressesprecherin des Landgerichts ist man dann vor der Presse, wenn man so will, hier in Seiteneingang verschwunden. Und wir haben aber eine ganz nette Frage eines Journalistenkollegen, der Fragen noch an Olearis richten wollte, nicht rangekommen ist, dann aber noch was in seine Richtung gerufen hat. Vielleicht hören wir da mal kurz rein.
Herr Olearis, was schreiben Sie denn heute Abend ins Tagebuch?
Okay, und wie hat er darauf reagiert?
Ja, Olearis hat so ein bisschen verständnislos gelächelt und seine Anwälte haben Kopf geschüttelt und dann waren sie aber schon innerhalb von wenigen Sekunden verschwunden.
Naja, aber die Frage ist natürlich sehr berechtigt, denn diese Tagebücher, die könnten ihn tatsächlich unter Druck setzen, oder?
Ja, aus Sicht der Staatsanwaltschaft ganz sicher. Wie gesagt, die Tagebücher belasten Olearis. Daraus geht hervor, dass er Kontakte eben zu Scholz gesucht hat und versucht hat, die Rückzahlung der Steuern zu vermeiden. Und Olearis selber sagt aber, nein, aus den Tagebüchern geht doch hervor, dass ich mir eigentlich keines schuldhaften Verhaltens bewusst gewesen bin und einfach die Kontakte zur Politik gesucht habe, um mal nachzuhören, wie es denn aussieht.
Sag mal, René, die Anwälte von, also Gauweiler und die anderen Verteidiger von Olearis müssen sich ja nicht nur gegen den Vorwurf der Steuerhinterziehung vorbereiten bzw. den verteidigen, sondern auch einen anderen Punkt, oder?
Ja, es geht bei Herrn Olearis auch um das sogenannte Nachtatverhalten. Also wir haben einmal die Steuerhinterziehung, die vorgeworfen wird, und Herrn Olearis wird eben auch noch vorgeworfen, als die Taten dann beendet gewesen sein sollen, später auch noch Einfluss genommen zu haben oder versucht haben, Einfluss zu nehmen auf die Politik. Und da spricht man eben von einem sogenannten Nachtatverhalten. Das wäre was, tatsächlich was, wenn man denn zu der Erkenntnis kommt, er hat sich strafbar gemacht, was auch das Strafmaß noch erhöhen könnte.
Okay, und das ist aber genau der Punkt, wo dann rein theoretisch auch Olaf Scholz reinkommen könnte.
Ja, jetzt wohl nicht als wie man es sehen mag. Als Beschuldigter glaube ich jetzt erstmal nicht.
Nein, auf keinen
nicht.
Fall. Aber die Tatsache, dass er sich vermeintlich mit ihm getroffen hat.
Genau, also das wird hier sicher diskutiert in dem Prozess. Um die Treffen zwischen Olearis und Scholz wird es ganz sicher später gehen. Aber bislang ist Scholz auch noch nicht als Zeuge geladen, obwohl er, wie gesagt, 27 Mal in der Anklage mit Namen auftaucht. Die Treffen zwischen Olearis und Scholz werden ganz sicher Thema.
Aber ist schon klar, also auch als Bundeskanzler, wenn man als Zeuge geladen ist vor Gericht, dann muss man kommen, oder?
So sieht's aus.
Sehr gut.
Es sei denn, man würde sich womöglich selber strafbar machen. Dann könnte man das Zeugnis verweigern. Aber auch dann müsste man kommen.
Ja, dann bin ich wirklich sehr gespannt, was da noch alles rauskommt. Lass uns versuchen, einen kleinen Ausblick zu machen. Ganz kurze Frage vorher. Man hört im Hintergrund jemanden laut sprechen. Wird da gerade ein Interview aufgenommen?
Hier werden, glaube ich, mehrere Interviews gerade aufgenommen. Die Szenerie füllt sich hier wieder. Die Kollegen kommen zurück. Es geht in Richtung Ende der Mittagspause.
René, dann lass uns zum Schluss noch mal ganz kurz einen kleinen Ausblick machen, was denn da noch so passieren wird und könnte. Zum einen wird uns ein alter Bekannter wieder begegnen, und zwar der Kronzeuge.
Ja, das wird aber nicht heute passieren. Und ich weiß auch ehrlich gesagt jetzt ad hoc nicht wann. Aber der wird in den nächsten Monaten hier als Zeuge aussagen. Also insgesamt sind erstmal 28 Verhandlungstage angesetzt. Bis Mitte März ist es terminiert. Und der Kronzeuge, der auch schon im Verfahren gegen Hanno Berger ausgesagt hat, der wird auch in diesem Verfahren aussagen.
Was genau könnte der gegen Christian Olearis aussagen können?
Naja, also er hatte ja schon in vergangenen Verfahren ausgesagt, dass er bei Treffen bei MM Warburg mit dabei war, als es um die Anbahnung der Transaktion ging. Und hat damals vor allem den Generalbevollmächtigten von MM Warburg belastet. Aber von ihm kann man sicher auch belastende Aussagen in Richtung von Christian Olearis erwarten.
Mhm. Und wenn wir jetzt in die nähere Zukunft schauen, du hattest angedeutet, am Mittwoch könnte was Interessantes passieren.
Am Mittwoch oder vielleicht sogar heute noch. Also jetzt nach der Mittagspause wird erstmal die Anklage weiter verlesen. Damit wird man dann, denke ich mal, heute auch durchkommen. Und dann ist es im Regelfall so, dass die Verteidiger des Angeklagten die Möglichkeit zum sogenannten Eröffnungsstatement haben. Manchmal machen das sogar mehrere Verteidiger, also theoretisch können das auch hier zwei oder drei Verteidiger von Olearius machen. Und da ist aber noch nicht ganz raus, ob das Ganze heute stattfinden wird. Und wenn es aber heute nicht stattfinden wird, dann wird es aller Voraussicht nach am Mittwoch stattfinden. Und diese Eröffnungsstatements, die sind mal kürzer, wie jetzt vergangene Woche in einem Cum-Ex-Prozess in Frankfurt. Das waren so 5 bis 10 Minuten. Wenn das richtig durchsickert, dürfte es bei Herrn Olearius und den Verteidigern von Olearius deutlich länger dauern.
Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was da rauskommt. Wir werden vielleicht nicht jedes Mal eine Sonderfolge machen, aber vielleicht ab und zu nochmal. Und wir werden es natürlich auch weiterhin in unseren regulären Handelsblatt Crime Folgen verfolgen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können es natürlich auch jederzeit nachlesen. Bei uns auf handelsblatt.com begleiten wir den Cum-Ex-Prozess natürlich auch gegen Christian Olearius sehr eng. An der Stelle danke dir, René. Ich bin gespannt, was heute noch passiert. Und wir hören uns bald wieder.
Danke auch. Bis dann. Ciao.
Und damit sind wir am Ende dieser Sonderfolge von Handelsblatt Crime zum Prozessauftakt gegen Christian Olearius. Schreiben Sie uns gerne eine Mail, wenn Sie besondere Fragen haben, die Sie gerne von uns geklärt bekommen möchten, an crime@handelsblatt.com. Gleiches gilt natürlich auch für Feedback oder Kritik. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben. Ich bedanke mich ganz herzlich sowohl bei Christian Heinemann, der bei René in Bonn dabei ist, als auch bei Alex, der hier im Studio dabei ist. Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin.